Was für Fässer macht ihr denn dann doch noch auf vor der WM in so einer Vorbereitung? Was waren die Themen?
Ich habe schon gedacht, was wir für Fässer aufmachen nach der WM.
Ich dachte, was ihr mitnehmt.
Ja, ich also, glaube, die Antwort ist recht einfach.
Ja, also ich hoffe, nach der WM gibt es ordentlich was zum Feiern.
Da gibt es dann wirklich Fässer aufzumachen, ja.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und ein dreifach donnerndes Hello. Ich muss das sagen als Rennhesse, sonst kriege ich nämlich auf den Deckel. Es ist nämlich Rosenmontag, an dem wir aufzeichnen und ich hoffe, ihr habt das lange Fasnachts-, Faschings- oder Karnevalswochenende, wie das manche auch nennen mögen, gut überstanden, bevor ja am Aschermittwoch auch leider schon wieder alles vorbei ist. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich wie immer zum einen aus München Moritz Batscheider.
In freudiger Erwartung des Aschermittwochs.
Na. Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Hallo.
Ich wollte gerade fragen, habt ihr Fasnacht bisher gut hinter euch gebracht oder seid ihr da komplett raus?
Eigentlich komplett raus, aber durch das, dass ich jetzt dieses Jahr mal da war, habe ich mir einen Fasnachtsumzug in Oberstdorf angeschaut, aber aktiv war ich nicht dabei und habe keine Party mitgenommen. Ich glaube, das hat meinem Gesundheitszustand jetzt nicht so gut getan. Und ist auch nicht so mein Fall. Also da bin ich, das sind so die wenigen Partys oder so wenigen Wochen, wo man gerne auf was verzichtet als Sportler.
Ja, ich habe es gut rumgebracht, indem es komplett an mir vorbeiging und ich dafür sehr dankbar bin.
Aber bist du da, was Verkleiden angeht, auch komplett raus? Gehst du nicht mal auf den Faschingsball oder so?
Nee, also, weiß nicht. Es gab schon, Finzi, wir waren auch schon gemeinsam mit unserer Jugend auf so Faschingspartys, die einen gewissen, das war dann Motto und da mit sehr viel Liebe zum Detail, darum fand ich das schon ganz cool, eine Weile lang, aber insgesamt finde ich es doch einfach irgendwie affig. Und mir gehen die Leute umso mehr auf die Nerven, weil es ist wie das Oktoberfest und ja, da verkleidet man sich eigentlich nicht, wenn man sich aber anschaut, was da so rumläuft, dann ist es doch eher Verkleidung. Die Leute ziehen sich eine andere Klamotte an und glauben, jetzt ist alles egal. Jetzt können sie sich aufführen, wie sie wollen und teilweise halt auch wirklich gruselig. Und drum das Gesamtpaket, Fasching, nein danke.
Aber es ist so, entweder man liebt es oder man mag es gar nicht. Ich glaube, Mittelding gibt es da nicht.
Du liebst es demnach oder geht es wirklich nur um deine Herkunft und dass du sonst auf die Mütze kriegst, wenn du jetzt ehrlich bist?
So ist es. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mag es nicht, dann kann ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen, leider. Aber eigentlich mag ich es auch. Okay. Also ich war jetzt echt schon auf vielen Faschingsbällen die letzten Wochen.
Du kannst ja im Auftrag der interkulturellen Verständigung Rheinhessen-Allgäu uns vielleicht ein bisschen überzeugen. Was ist denn das Schönste für dich an Fasching?
Ich glaube, das kann man gar nicht an einem Punkt festmachen.
Oder was sind so Momente an Fasching, die toll sind?
Boah, ich glaube, das ist eigentlich nur das Zusammensein. Also ich glaube, das unterscheidet sich jetzt gar nicht so krass zu anderen Punkten, sondern ich glaube, das ist eher so das Zusammensein und das irgendwie alles so zusammenkommen und das Gefühl, dass jetzt irgendwie so ein bisschen was Besonderes ist. Das ist eigentlich wie dieses Wiesengefühl, was du vorhin beschrieben hast. Das ist eine Einstellung.
Na gut. Das tut mir natürlich nur leid, dass wir dich jetzt auflaufen lassen. Wir wissen, du hast seitenweise Geschichte und Hintergrundinformationen des Faschings vorbereitet, die du mit uns abarbeiten wolltest. Aber Finzi, ich glaube, das
sprengt den Rahmen.
Thema sind wir beide auch froh, wenn jetzt springt auf jeden Fall. Fasching sprengt den Rahmen dieses Podcasts auf jeden Fall in jeder Hinsicht.
Noch mehr wie Fußball.
Ja. Das stimmt. Da hatten wir es aber vor der Aufzeichnung schon kurz davon, Finzi. Fußballtechnisch natürlich gerade interessant.
Ja, da werden bei uns in der Mannschaft natürlich die nächsten zwei Tage, morgen erst Anreise, also am Dienstag, zur WM. Und da, ja, da wird am Abend auf jeden Fall, da wird, ja, die Champions League genau verfolgt. Und bei den Krachern, wo da uns erwarten, da freut es mich jetzt schon drauf.
Frankfurt gegen Neapel. Bist du bescheuert?
Ja.
Das wird crazy.
Ja, zum Beispiel. Da ist kein Spiel dabei, was nicht richtig genial wird, glaube ich.
Aber machen dir deine roten Sorgen gerade?
Nein. Also den Elfmeter hätte ich natürlich niemals gegeben. Und was sage ich, Elfmeter? Die rote Karte gegen Upamecano, das war natürlich eine Farce. Da muss ich Julian Nagelsmann schon, muss ich ihn unterstützen. Hat er schon recht gehabt, meiner Meinung nach. Aber ja, mir Sorgen machen sie mir nicht. Ich habe mir das Spiel von Paris angeschaut jetzt. Die haben mich überhaupt nicht überzeugt. Also mache ich mir keine Sorgen.
Sehr gut. Coco, das soll hier kein Fußball-Deep-Dive ohne dich werden. Aber wir können dich mit einbeziehen. Weil auch hast dich in letzter Zeit wieder vermehrt mit Fußball beschäftigt und hast auch ein traumatisches Erlebnis in Verbindung mit dem FC Bayern München,
erinnere mich nicht, okay,
durchgemacht.
Weil ich war zuletzt im Stadion DFB-Pokal-Achtelfinale Mainz gegen Bayern. Und es ist natürlich ein bisschen unglücklich ausgegangen, aber ich möchte das Ganze jetzt nicht nochmal Revue passieren lassen.
Ja, es ist unterschiedliche Stimmung hier. Aber es ist natürlich auch noch viel interessanterer Sport als Fußball passiert, Coco.
Biathlon-WM. GLP-WM, also die letzten zwei Wochen ging es ja wirklich rund. Und Finzi, ich habe gehört, du hast ja eigentlich die volle Dröhnung gegeben.
Ja, genau. Also ich habe schon auch zwischendurch mal trainiert die letzten zwei Wochen, aber sonst, also durch das, dass ich jetzt daheim war und wir hatten zwar Vorbereitungen in Oberstdorf, aber davor war ich dann schon recht flexibel, habe ich schon mein Training so gelegt, dass ich so viel wie möglich anschauen kann. Und es waren schon einige Highlights dabei.
Bevor wir vielleicht auch tiefer reinhüpfen in die Biathlon, in die Ski-WM. Eine Frage zu deiner Vorbereitung, wenn du schon ansprichst. Du warst ja zuletzt krank und jetzt höre ich deine Stimme endlich mal wieder. Es klingt noch etwas nasal, das kann aber auch Skype sein natürlich.
Ja, also sagt jeder und man hört es auch noch so ein bisschen. Es hängt so minimal, hängt es noch drin in den Nebenhüllen, aber also ich sage mal 98% bin ich jetzt und bis Samstag, bis zum ersten Wettkampf. Sollten es 100% werden.
Aber als Alex Spieth am Mittwoch Weltmeister wurde, da hast du ja alles rausgepustet.
Ja,
nehme ich an.
Das war einfach absolut überragend. Also er war ja auch schon bei uns im Podcast und
ist eine Weile her. Eigentlich Zeit.
Ja, es ist schon eine Weile her und da haben wir eh auch über den Parallelslalom Parallel-Riesenslalom war es dann geredet und ja, es war unglaublich, wie perfekt er gefahren ist und mich hat am meisten beeindruckt, wie er gefahren ist, als er wusste, dass er jetzt eine Medaille sicher hat. Also als er das Halbfinale überstanden hatte, im Finale wusste er, okay, selbst wenn ich ausscheide, werde ich Silber holen und das hat irgendwie bei ihm nochmal so eine Blockade gelöst, also hat auf mich so den Eindruck gemacht, wie schnell er da gefahren ist und also das waren ja zwei absolute Überläufe.
Ich hoffe auch, dass wir ihn echt bald mal im Podcast wieder haben können, weil mich auch interessiert, wie er jetzt im Nachhinein die WM auch irgendwie erlebt hat, weil das ja doch echt außergewöhnlich war und ich glaube auch im Vorfeld absolut niemand vor allem nicht mit einer Goldmedaille gerechnet hat, auch wenn wir wissen, dass Alex Schmid und der Parallel-Riesenslalom ja schon auch irgendwie zusammenpassen.
Doof gefragt, in was für Disziplinen hättet ihr jetzt mit deutschen Medaillen gerechnet?
Ich muss sagen, tatsächlich nur in Slalom mit Linus Strasser und Lena Dürr.
Ja, für mich war eigentlich auch die zwei Slalom-Disziplinen. Vielleicht im Riesenslalom Außenseiter-Chance von Alex, aber da ist natürlich auch ein enorm starkes Feld. Und dann im Speed-Bereich, vielleicht bei der Kira Weidle noch in der Abfahrt, hat man schon ja auch eher Außenseiterchancen dieses Jahr. Aber sonst, da waren die letzte WM in Cortina, die hat da schon, da haben sie schon auch einfach ganz schön abgeräumt. Das war ja auch überhaupt nicht zu erwarten. Ich glaube, an dem Standard darf man es jetzt auch nicht mehr messen.
Das stimmt natürlich. Und auch da waren ja die ein oder andere Überraschung dabei. Also, und die jetzt natürlich auch wieder geben können, aber das spricht dann nicht, ich hätte mir auch nur vorstellen können, Slalom oder Team dann doch wieder eine Medaille. Aber so waren es dann zwei am Ende und davon eine goldene Ben Alex Schmid und eine Bronzemedaille für Lena Dürr im Slalom. Der Slalom der Männer und der Frauen war schon ein würdiges Finale dieser Ski-WM, oder?
Absoluter Krimi auf jeden Fall. Also ich fand es gestern mal wieder super krass. Und ich habe mir wieder gedacht, wie schön das Slalom eigentlich wieder zum Anschauen ist. Auch mit der ersten Medaille für Griechenland mit AJ Guinness. Das war ja auch irgendwie das, das Coolste, was am Sonntag passiert ist. Und ich hättet ihr gedacht, dass Henrik Christoffersen
da ist,
überhaupt noch
da sitzt
noch
jetzt jemand in Oberstdorf
Medaille
und ist schwer
rankommt?
Beleidigt, dass du gerade das gesagt hast. Das Krasseste, was beim Slalom am Sonntag passiert ist, ist AJ Guinness. Ich weiß, da sitzt
Sevi,
jetzt jemand.
Sevi, es tut mir leid. Es tut mir leid. Vielleicht hört das ja gar nicht.
Who knows? Sorry, aber ich bin jetzt aufgefallen.
Nee, ich wollte fragen, hättet ihr gedacht, dass Henrik Christoffersen überhaupt noch eine Medaille holt am Ende?
Nein, also ich hätte es nicht gedacht. Also mir war schon klar eigentlich, so im ersten Lauf, am Vorfeld, hat man schon gewusst, okay, das wird so eine richtige Eisplatte. Man hat die Bilder gesehen, wie einfach das eine Eisplatte war, der Hang. Und bei Eis war meistens Christoffersen jetzt nicht so überragend. Deswegen habe ich ihn eigentlich nicht auf dem Zettel gehabt für die Medaillen. Und dann nach dem ersten Lauf erst recht nicht. Und eigentlich auch nach seinem zweiten Lauf noch nicht. Aber dann wird es ja immer weicher unten. Und wenn es weich ist, sind es eben genau seine Bedingungen. Und hinten raus, die Athleten haben sich schon extrem schwer getan. Deswegen, ja, hätte ich es nicht gedacht. Auch nach seiner Fahrt nicht. Und auch so vor den Top 3 habe ich es auch noch nicht gedacht. Aber irgendwie hat das dann... Oder haben es die anderen nicht hinbekommen, ihn noch zu schlagen?
Geht mir ähnlich. Also als dann klar war, so er kommt so in Richtung Top 8 oder so, dachte ich mir schon, okay, das kann jetzt einfach passieren. Und es wurde ja viel gesprochen davor, danach dann nicht mehr so viel, über den zweiten Lauf, den der deutsche Trainer beim Brunner gesteckt hat. Und ich fand das überragend, weil es so unvorhersehbar war, weil der Lauf an sich schon wahnsinnig aussortiert hat, oben, dadurch, wie krass drehend er war. Und dann eben durch die wechselnden Temperatur- und Lichtverhältnisse, das unten noch weiter wurde, noch so ein zweites Filterelement quasi. Und mir war nicht klar, lange Zeit in diesem Teil durchgehend, wie krass der jetzt noch aussortieren wird. Also ich glaube, diese Erkenntnis hat man lange nicht wahrhaben wollen, oder? Weil man dachte, es kommen ja immer noch krassere Fahrer mit noch mehr Vorsprung.
Ja, vor allem der Vorsprung war ja schon solide dann. Also die ersten 4, 5 waren sehr eng zusammen, aber dann war schon ein bisschen Vorsprung dann da. Aber ja, es war nicht zu erwarten. Und ja, ich habe gedacht, eigentlich ein Felly, dem hätte ich es dann schon gegönnt. Auch wenn man sagen muss, auf der einen Seite hätte ich es natürlich Manuel Feller gegönnt, aber ja, wenn man dann weiß, dass dann Deutschland hinter Österreich gewesen wäre, Medaillenspiegel, dann...
Und das kann ja nicht sein, das gab es ja noch nie.
Das wäre was ganz Außergewöhnliches. Deswegen hätte ich's ihm eigentlich schon gegönnt, also... Aber ja, ich glaube, das gibt es dann doch öfters, wie man denkt, wenn es dann so warm wird, dass es dann einfach enorm schwierig wird, dann noch auf den Speed zu kommen, speziell unten in dem Teil, der in der Sonne war.
Glaubt ihr, Bernd Brunner hat für Linus Strasser gesetzt? Weil es wurde ja schon auch ein bisschen gemunkelt. Linus hat ja auch gesagt, nee, absolut nicht, macht er sich gar keine Gedanken. Sowas haben sie gar nicht trainiert. Felix Neureuther war ja eigentlich klar überzeugt. Natürlich haben sie das trainiert.
Naja, vielleicht hat er auch nur nicht richtig nachgefragt. Vielleicht hat er nicht für Linus Strasser, sondern offensichtlich für Sebi Holzmann gesteckt.
Oder so, ne?
Auch möglich.
Ich glaube, der Sebi ist gestern auch gar nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. So groß war die Freude über seinen 5. Platz und auch absolut zu Recht.
Ja, es war einfach herrlich. Also ich fand bei dem zweiten Lauf generell, man hat richtig mitgelitten mit den Sportlern, weil das so gedreht hat im oberen Teil. Das sei ja selbst bei diesen wirklich Slalomherren ist ja die Leistungsdichte schlechthin. Also es gibt, glaube ich, keine Wintersportart, die da, was Leistungsdichte angeht, mithalten kann zu dem Weltcup der Herren im Slalom. Und das sah ja aus zum Teil, also sah jetzt nicht nach enorm schnellen Schwüngen aus.
Nee, aber es war auf jeden Fall, so wie der Lauf gesetzt war, die große Show. Und das hat Bernd Brunner im Interview auch gesagt, dass er schon auch so steckt, dass man quasi dem Publikum etwas bietet. Also vielleicht hat er ja auch gar nicht für oder gegen Athleten gesteckt, sondern einfach für die große Show. Nee, aber es war eine große Show auf jeden Fall. Und das war eben auch sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und gerade nachdem ja auch nach Einschätzung von zum Beispiel Bernd Brunner und manchen Athleten, der erste Lauf war ja auch sehr einfach oder verhältnismäßig einfach gesteckt. drum vielleicht auch die logische Steigerung nochmal zum Grand Finale.
Ja, der erste Lauf, der war wirklich irgendwie, es war dann auch ein bisschen unfair, dass die, oder was heißt unfair, die Schweizer auf den ersten, mit den ersten drei Startnummern. Ich hätte nämlich einen Daniel Jule, hätte ich schon auch sehr stark eingeschätzt. Auf so einer Eispiste ist er normalerweise auch mal ein Favorit, aber ja, mit den frühen Nummern, die haben noch nicht so richtig gewusst, dass man da voll riskieren kann, weil es einfach ein nicht so schwerer Lauf ist.
Auf jeden Fall der Slalom reichlich Action, natürlich auch der Frauen am Tag vorher in Meribel. Was war da eure Erwartungshaltung? Ich habe ehrlicherweise nicht dran geglaubt, dass Lena Dürr noch die Medaille holt.
Ich habe es leider gar nicht live gesehen. Ich war nämlich selber beim Skifahren und bin am Samstag mit der Gondel dann wieder runtergefahren, weil natürlich Talabfahrt und so alles zu hatte, aber wie auch immer. Ich hatte dann nur die FIS-App auf dem Handy an und habe gesehen, okay, Lena Dürr, Vierte nach dem ersten Lauf. War dann am Handy, zweiter Lauf gerade, sie ist gefahren und dann hat natürlich mein Handy gehangen und ich war mir zu 100% sicher, dass es wieder ein vierter Platz wird für sie. Ich weiß nicht, irgendwie war das so ein Gefühl, was ich hatte, wo ich mir dachte, boah, nee, das geht heute wieder gar nicht gut aus.
Genauso ging es mir auch. Vor allem, ich habe es live angeschaut und es war 100% ein vierter Platz. Der zweite Durchgang war auch einfach nicht gut, muss man sagen. Aber von einigen, vor allem von den Favoritinnen. Und dann die Holdener einen super Lauf zeigt, aber hat dann eingefädelt und dann war die Medaille da. Und das ging dann, und ich glaube, die Lena hatte auch schon damit, also die hat nicht mehr damit gerechnet, dass es doch nur die Medaille wird. Und dann geht's halt dann im Slalom ganz, ganz schnell. Ein Einfädler und zack, ist man halt einen Platz weiter vorne.
Ja, und überrascht, der zweite Lauf, vor allem natürlich von Michaela Schifrin. Das war dann doch überraschend, wie viel die da liegen lassen hat und dann eben am Ende zweite wurde. Da wird es sich wieder anhören dürfen, ja, die Michaela Schifrin und Großevents. Aber gut, wenn es eine Person verkraften kann, dann die erfolgreichste Athletin dieser Sportart.
Und ich glaube, sie wird ja auch happy sein nach der WM. Also nach dem Olympiadrama letztes Jahr, wo ja eh schon wieder nach der Kombi, wo sie im Slalom ausgeschieden ist, Fragen aufgetaucht sind. Ja, wiederholt sich das jetzt vielleicht? Ist ja am Ende für sie eh gut ausgegangen.
Und sie hat einen Titel mitgenommen.
Aber es war schon faszinierend, wie sie zurückgezogen hat in dem zweiten Lauf. Also bei den Weltcups normalerweise souverän drückt sie dann nochmal einen Vorsprung den anderen drauf. Aber es war schon, sah so ein bisschen verhalten aus.
Was würdet ihr insgesamt so sagen, Fazit Ski-WM? Weil ich muss sagen, mir geht's so, es hat mit Sicherheit auch mit den deutschen Erfolgen und allem, was dann daran hing, zu tun. Aber im Vergleich zu 2021 und vielleicht doch auch Corona, weil man so viel mehr auf Fernsehsport war, aber irgendwie ging diese Ski-WM sehr schnell und sehr unaufgeregt irgendwie auch so an mir, oder ist an mir vorbeigezogen quasi. Coco, wie ging es dir denn? Du warst die ganze Zeit eh nur selber Skifahren und hast...
Ich habe gearbeitet, okay. eigentlich bin ich ja immer dafür, dass bei einer WM die gewinnen, die auch die Saison über eigentlich am besten sind. Und man hat ja schon auch bei der Ski-WM ein paar Überraschungen gesehen, auch mit der Sensationssiegerin im Slalom, Laurent Saint-Germain aus Kanada, oder auch mit James Crawford, der auch ohne Weltcup-Sieg im Super-G Gold holt. Aja Guinness, der Silber holt im Slalom. Aber insgesamt hat es mir doch sehr, sehr gut gefallen. Mir ging es ähnlich wie dir. Irgendwie ist es auch super schnell an mir vorbeigegangen, ohne dass ich leider so viel live schauen konnte. Aber die Bilder aus Miribel und Courchevel waren auch wieder überragend, gerade auch im Vergleich zu Oberhof. Die hatten ja nur Sonnenschein.
Das war mal ein bisschen... da sah Oberhof immer nicht so gut aus im Vergleich, weil sie ja im Fernsehen immer von der einen zur anderen WM rübergeschalten haben, und da war natürlich Courchevel jetzt in den zwei Wochen, da war ja nicht ein Tag ohne blauer Himmel Sonnenschein. Und Oberhof war halt ein Tag blauer Himmel Sonnenschein.
Ja, da musste ich aber sehr lachen am ersten Tag nach diesem einen Schönwettertag in Oberhof. Da stand so richtig die Suppe drin. Und Moderatorin XY, ich weiß nicht mal mehr, ob es ARD, ZDF war, wie auch immer, oder Kommentator geht rein mit, ja, heute sieht es hier ganz anders aus, nicht wie sonst immer, eitel Sonnenschein. Ich war, was sonst immer? Immer?
Hätte Erik Lesser sagen können.
Aber selbst der hat ja dann im Fernsehen dann gesagt, dass man in Oberhof, wenn man nach Oberhof kommt, dann packt man die richtigen Sachen ein, wie Regenklamotten und alles. Oder? Also man geht dann schon davon aus.
Ich wollte eigentlich in Oberhof, also ich wollte eigentlich zur WM. Eigentlich wollte ich mir die Verfolgungsrennen anschauen, Sonntag vor einer Woche. Und ich war heilfroh, dass ich nicht vor Ort war, weil ich glaube, ich wäre auf der Tribüne gestanden und hätte nichts gesehen. Gar nichts.
Ja, das sieht dann schon auch zäh aus. Aber Coco, schauen wir doch mal aufs Sportliche. Was war das denn nun jetzt irgendwie? Zwischen großem Erfolg und irgendwie blanker Frustration aus deutscher Sicht.
Ja, es war irgendwie so ein Mix der Gefühle. Also ich glaube, die deutschen Damen können insgesamt sehr zufrieden sein. Klar, Denise Hermann-Wick sticht da mit Gold im Sprint, Silber in der Verfolgung und Silber mit der Staffel zusammen mit Vanessa Vogt, Sophia Schneider und Hanna Kebinger natürlich heraus. Auch Sophia Schneider und Hanna Kebinger, die beide ihre erste WM laufen, gleich dreimal in die Top 15. War eh super cool, gerade nachdem auch Hanna Kebinger zu Beginn der Saison eigentlich noch im Deutschlandpokal gelaufen ist und ich auch.
Ja, zwei Weltcuprennen.
Genau.
Oder drei.
Ganz genau.
Zwei.
Und ich auch irgendwie nie erwartet hätte, dass sie überhaupt zur WM kommt. Ich glaube, da hätte sie auch selber absolut nicht mitgerechnet. Demgegenüber natürlich die Herren, die doch ein bisschen enttäuscht haben. Ich glaube, eine Einzelmedaille wäre wahrscheinlich auch eine große Überraschung gewesen. Ich glaube, da hätte doch irgendwie alles zusammenpassen müssen und jeder hätte wirklich seine Top-Leistung abrufen müssen. Aber gerade natürlich in der Staffel haben sich sicher die Herren auch mehr erhofft, nachdem sie auch die ganze Saison über in jedem Staffelrennen immer auf dem Podium standen. Da war natürlich der 5. Platz in der Staffel doch eher enttäuschend und da können sie natürlich auch nicht mit zufrieden sein.
Ja, im Endeffekt, bei den Herren war ja das Staffelrennen, glaube ich, auch für sie das absolute Highlight, weil da hat man so mit einer Medaille geplant. Die anderen Rennen, glaube ich, ja, da hätte schon viel passieren müssen, dass eine Medaille her irgendwie herauskommt. Aber wenn man sieht, es sind halt doch 7 Rennen und dann sind genug Athleten am Start, also 7 Rennen, 4 Athleten am Start, eigentlich sollte man denken, eine Medaille sollte irgendwie möglich sein und ist natürlich auch der Anspruch vom DSV. Aber die Konkurrenz ist natürlich auch ziemlich hart. Und man hat halt gesehen, dass Deutschland schon relativ weit weg war, fand ich.
Aber zusammengefasst ist es doch so, die Frauen haben eine arrivierte Athletin, die auch noch zu den ganz großen Erfolgen fähig ist und gleich mehrere größere Talente, die sich auch schon richtig gut präsentieren. Die Männer haben keins von beiden.
Ja, bisschen traurig eigentlich, aber stimmt schon. Aber klar, wenn man sieht, ein Johannes Kühn oder ein Benedikt Doll, die gehören schon zu den Top-Läufern und wenn die einen guten Tag haben und gut schießen, dann sind die gleich mal auf dem Podest. Also ich glaube, das geht schneller, wie man jetzt denkt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie gar keine, ja, dass gar kein Kandidat wäre fürs Podest. Die haben es schon öfters bewiesen, dass sie es können und auch die anderen schießen zum Teil richtig gut, aber so ein junges Talent wie jetzt Sophia Schneider, Hanna Kebinger, die haben schon mich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Das war vor allem in der Staffel, da war ja schon ein Riesendruck da. Und was man jetzt noch zur Verteidigung von Oberhof sagen muss, die Stimmung war, glaube ich, schon gigantisch. Also das sah schon so aus, die Fans waren, egal wie schlimm es geschifft hat, da waren ja immer wieder 20.000 Zuschauer da oder was. Und das sah schon nach einer richtig guten Stimmung aus. Also von dem her hat sich Oberhof schon sehr, sehr gut verkauft.
Geht mir ähnlich. Also dem Druck musst du ja auch bei deiner ersten WM irgendwie erstmal standhalten. Noch kurz zu den Herren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Johannes Kühn wird im Sprint 8. und im Verfolger 6. und Benny Doll im Einzel 5. Aber ich glaube, insgesamt fehlte halt da natürlich doch auch irgendwie ein Stück nach vorne. Justus Strelo ist auch 4-mal in die Top 15 gelaufen in den Einzelrennen. Aber am Ende des Tages zählen halt nur die Medaillen. Und da hat es halt einfach nicht gereicht.
Aber es ist, was ich mich dann immer frage, weil wir da auch wieder drüber, immer viel drüber sprechen, gerade bei den Biathletinnen und Biathleten, diese krasse Erwartungshaltung, und dann kommt man oft schnell zu dem Schluss, dass vor allem die Erwartungshaltung von Biathlon Deutschland, also den vielen, vielen Fans, die ja in Deutschland auch sehr, Finzi, wie du gerade beschrieben hast, sehr krass involved sind und also auch da Respekt davor. Noch dazu bei dem teilweise fürchterlichen Wetter, was da abging in Oberhof. Crazy. Aber ist es vielleicht auch doch die eigene Erwartung von Verbandsseite etc., weil gerade jetzt im Nachhinein diese recht drastischen Analysen von zum Beispiel hier Felix Bitterling, das klingt ja schon danach, als wäre da auch intern die Erwartungshaltung nochmal eine ganz andere, und man würde nicht vielleicht sagen, okay gut, wir sind vielleicht gerade anders aufgestellt als noch vor wenigen Jahren, wo wir diese goldene Generation hatten, wir denken vielleicht auch in anderen Maßstäben erstmal, aber das scheint ja trotzdem, die Fallhöhe scheint ja trotzdem hoch zu sein.
Ja, ich finde es eigentlich, intern, wie du sagst eigentlich von dem Felix Bitterling und vom DSV-Seite, finde ich schon auch krass, weil ich glaube, es ist im Biathlon im Herrenbereich einfach vielleicht, es gibt ja immer mal Generationen oder mal 2-3 Jahre, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, wo halt nicht alles zusammenpasst und wo halt so ein bisschen Generationenwechsel ist. Deswegen finde ich das auch krass, dass man da so einen Druck dann macht. Ich denke mal, wenn man es im Skilanglauf sieht, da war auch eine goldene Generation da, wo sie alles abgeräumt haben, und jetzt im Herrenbereich, da sieht es extrem mau aus, und wieso sollte das im Biathlon-Bereich so extrem anders sein? Ich glaube, da muss man sich schon auch dran gewöhnen, dass man da in Deutschland vielleicht nicht ganz so mit den skandinavischen Ländern mithalten kann, auf früher oder später. Klar, man wird trotzdem Medaillen gewinnen, aber die Voraussetzungen sind halt einfach in Norwegen und Schweden einfach besser wie bei uns. Und klar, Biathlon ist, Deutschland ist das größte Land für Biathlon mit den meisten Fans, und ja, da hofft man natürlich, dass sie trotzdem weiter Medaillen holen können. Aber ich glaube, leichter wird es in Zukunft nicht werden.
Da hast du, glaube ich, auch recht, aber was mich dann doch noch interessieren würde, natürlich kann man jetzt die Dimension von Biathlon und der NOKU nicht vergleichen. Aber man kann es ja dann doch demhingegen vergleichen, dass ihr ja irgendwie beide eine Heim-WM hattet, du mit Oberstdorf 2021. Wie groß war da irgendwie auch der Druck auf dich, dass es halt wirklich eine Heim-WM ist?
Ja, jetzt erstmal noch, was ich noch sagen wollte zu der Erwartungshaltung von den Medien im Vergleich Biathlon zur Kombination. Im Biathlon, da wird man schnell mal gelobt, wenn man die Top 20 kommt, Top 15, sind ja auch super Ergebnisse im Weltcup, also ohne Frage, aber in der Kombination, wenn kein Deutscher auf dem Podest steht, dann wird einfach gar nicht berichtet, und wenn ein Deutscher auf dem Podest steht, dann vielleicht mal, Geiger wird nur Dritter oder die Kombinierer verpassen das Podest, also da wird die Erwartungshaltung an uns Kombinierer, die ist enorm hoch. Ich weiß gar nicht, also klar, wir haben krasse Erfolge gehabt die letzten Jahre, und da war dann ein Jahr dabei, wo man alles gewonnen hat. Aber ich verstehe es eigentlich manchmal nicht ganz, wieso dann so Leistungen von jüngeren Athleten, wenn mal jemand die Top 20 oder Top 10 kommt bei uns, wieso das dann gar nicht honoriert wird. Ja, aber da ist unsere Sportart wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Und ja, und jetzt zu dem Druck.
Darf ich dazu ganz kurz was sagen, weil ich finde das einen sehr interessanten Punkt, das trifft mich in meinem Beruf auch sehr, und ich habe schon die Vermutung, dass es viel auch damit zusammenhängt, dass sich auch von Medienseite selbst viel weniger mit eurer Sportart beschäftigt wird. Also ich glaube schon, dass es viel eher der Fall ist, dass, weiß ich nicht, Redakteur XY für Medienhaus YZ, der irgendwie in Online-Artikeln Live-Sport covern soll, beim Biathlon ist der vielleicht vor Ort oder sieht sonst im Fernsehen und macht seinen Artikel. Nordische Kombination, kann gut sein, dass er es gar nicht gesehen hat. Und es kommt halt eine Agenturmeldung und dann wird es übernommen. So sieht ganz oft die Praxis aus. Ich glaube, dass das, wie du sagst, eure Sportart ist so klein, leider oftmals ein Problem ist, dass eure Sportart und auch andere kleine Sportarten wie Skicross, was weiß ich, anders bewertet werden. A, weil viel weniger Leute Ahnung davon haben auf Medienseite, und B, viel weniger beobachtet wird auch einfach.
Ja, sicherlich, aber das heißt ja nicht, dass die Erfolge von jetzt nicht den allerbesten gar nicht honoriert werden müssen. ein Top-10-Platz ist auch was Besonderes im Weltcup. Aber ja, das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Ich glaube, das ist ja auch ganz normal, dass sich da auf die Sportarten in erster Linie konzentriert wird, wo die meisten zuschauen und wo einfach die Beliebtheit am stärksten da ist. Ist ja einfach, ist ja logisch. Und jetzt zum Druck bei meiner Heim-WM. Der war schon enorm groß. Also ich glaube, von den Medien war es gar nicht so krass. Also sicherlich war ich einer der Top-Favoriten auf die Medaillen. Und ich wollte auch unbedingt die Medaille gewinnen. Und das war, glaube ich, eher so das war eher so der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Ich wollte unbedingt bei meiner Heim-WM die Medaille gewinnen. Und habe ich ja dann noch geschafft mit der Teammedaille. Aber natürlich hätte ich auch gerne eine Einzelmedaille gehabt. Aber ja, ich habe da schon öfters drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn jetzt da noch 20.000 Zuschauer im Ried gewesen wären und im Stadion oben bei uns, dann wäre der Druck noch mal größer gewesen. So war es immer so, die Corona-WM, es war alles so komisch und es waren ganz, ganz verrückte Wochen. Deswegen war der Druck vielleicht nicht ganz so groß, wie wenn es jetzt unter normalen Umständen stattgefunden hätte.
Aber dann lass uns doch auch mal Richtung Planitzer schauen. Die letzten Wochen liefen ja doch nicht so geplant für dich. Ich glaube, du hast dir da auch irgendwie was anderes vorgestellt. Mit was für einer Erwartungshaltung gehst du jetzt an die WM?
Ja, das waren echt jetzt nicht so coole Wochen für mich. Ich habe eigentlich meine Grippe, hatte ich eigentlich überstanden, habe ich gedacht zumindest, und bin ja dann auch wieder im Weltcup gestartet und es lief auch gut. Aber dann hat mich doch so ein kleiner Schnupfen wieder eingefangen und das hat sich einfach so festgesetzt in meinen Nebenhöhlen, dass ich da wirklich eine Woche oder eineinhalb schon ein bisschen gehandicapt war. Also ich konnte eigentlich normal trainieren und habe auch gut trainiert, aber es wollte so richtig nicht rausgehen aus meinen Nebenhöhlen. Und jetzt, man hört es ja noch so ein ganz kleines bisschen. Ja, jetzt bin ich ungefähr bei 98%, würde ich sagen. Und ja, deswegen ist meine Erwartungshaltung erstmal, dass ich topfit am Start stehen kann. Und wenn ich das schaffe, dann will ich natürlich so gut abschneiden, wie es geht. Aber wenn ich nicht topfit am Start stehe, logisch. Aber erstmal ist das Ziel, bei 100% zu sein am Samstag und dann schaue ich weiter. Aber für mich ist die Erwartungshaltung, ja, ich will eigentlich die zwei, eineinhalb Wochen da genießen, weil ich glaube, das wird eine richtig coole WM. Es sind coole Wettbewerbe. Ich glaube, ich habe bei allen Wettbewerben eine Chance, eine Medaille zu gewinnen. Das weiß ich auch. Und ist natürlich auch mein Ziel, so viel mit heimzunehmen, wie geht. Aber ich habe jetzt auch nicht so den, ich mache mir jetzt nicht so den krassen Druck. Ich weiß, dass ich jetzt nicht so einfache Wochen hinter mir hat. Deswegen gehe ich da doch entspannt hin.
Du hast dich, du hast vorher noch gemeint, du bist am Packen. Wie viel Gepäck hast du denn für eine WM?
Ja, da kommt schon einiges zusammen. Bei der WM, da ist dann doch nicht so, da nimmt man doch für alle Eventualitäten was mit. Deswegen, das sind schon zwei große Taschen und noch ein Rucksack. Aber die Ski und die Anzüge, die muss ich nicht selber mitnehmen. Das, was am meisten Platz wegnimmt. Deswegen geht's eigentlich. Hält sich in Grenzen.
Wo habt ihr eure WM-Vorbereitung gemacht? In Oberstdorf?
Ja, genau. Wir waren letzte Woche nochmal 4 Tage in Oberstdorf. Das ist dann auch mal ganz komisch für uns Oberstdorfer, weil bei der Vorbereitung, bestehen die Trainer dann drauf, dass man dann auch ins Hotel zieht. Und das ist dann wirklich komisch, wenn man 3 Minuten mit dem Auto fährt und dann im Hotel eincheckt und auch mal die Oberstdorfer Hotels von innen sieht. Aber mei, das gehört da eben dazu, dass dann die Mannschaft zusammenkommt. Und ja, es waren gute Tage zum Training. Wir sind gesprungen auf der Normalschanze bei uns oben. Und ja, ist schon noch ein bisschen was vorwärts gegangen. Und ich glaube, wir sind alle ganz gut drauf als Team.
Ist die Sprungform von Seefeld noch da?
Puh, solche Sprünge kann ich nur im Wettkampf machen. Ich bin jetzt nicht so der Übertrainingsspringer. Deswegen wird man am Samstag, Sonntag sehen. Ich hoffe, dass ich wieder so einen Sprung rauszaubern kann, aber das ist schwierig, das zu sagen, weil jede Chance dann doch auch anders ist.
Noch kurz zu Hermann Weinbuch, weil ich es auch heute erst wieder gelesen habe und ich weiß, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen den Winter, dass es wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auch seine letzte Saison sein wird. Er hat jetzt erst kürzlich in einer Medienrunde gesagt, dass er schon denkt, dass es seine letzte WM ist, aber dass er sich jetzt nochmal voll und ganz auf euch Jungs konzentriert und auch irgendwie versucht zu fühlen, was jetzt wichtig für euch ist und wie ihr das Ganze nochmal erfolgreich gestalten könnt. War das nochmal Thema bei euch in den letzten zwei Wochen?
Nein, gar nicht. Also er spricht da eigentlich gar nicht drüber und ist auch gut so, das kann man nach der WM oder nach der Saison dann reicht es dann, wenn wir das wissen. Aber ich glaube jetzt so direkt vor der WM braucht man das Fass jetzt nicht aufmachen.
Was für Fässer macht ihr denn dann doch noch auf vor der WM in so einer Vorbereitung? Was waren die Themen?
Ich habe schon gedacht, was wir für Fässer aufmachen nach der WM.
Ich dachte, was ihr mitnehmt.
Also, glaube, die Antwort ist recht einfach.
Ja, also ich hoffe, nach der WM gibt es ordentlich was zum Feiern.
Da gibt es dann wirklich Fässer aufzumachen, ja.
Mal schauen, was so möglich ist. Und jetzt, ja, vorher hat sich eigentlich jetzt nicht mehr viel getan. Bei mir war es einfach eine Woche Grundlagentraining, um wieder reinzukommen. Und jetzt war ich wieder beim Springen dabei. Und jetzt ist ein paar ruhige Tage, bevor es dann eben zur WM, bevor wir eben morgen anreisen. Dann gibt es ein offizielles Training. Und ja, dann ist das alles. Eigentlich geht das jetzt dann schnell Tag für Tag. Ja, ein bisschen schon. Ja, also man muss schon sagen, so ein bisschen aufgedeckt bin ich schon, weil ich, ja, man will halt natürlich sein Bestes abrufen und ich glaube, so eine richtig gute Leistung kann natürlich auch nur kommen, wenn man ein bisschen aufgedeckt ist.
Konntest du dir geheime Informationen noch ranschaffen über den Zustand von ja, Magnus Rieber.
Geheime Information. Geheime vielleicht nicht, aber ich glaube, so was ich gehört habe, brauchen wir uns um ihn keine Sorgen machen. Und
also ihr braucht euch Sorgen, ihr müsst euch Sorgen machen, ja, quasi.
Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist auch besser so, wenn er dabei ist und auch fit ist. Weil wenn er kann sich im Endeffekt nur selber schlagen. Das ist eins, was sicher ist, das haben wir die letzten Jahre gesehen und hat er dann auch öfters mal wieder gemacht mit irgendwelchen Aktionen, dass er sich selber schlägt. Aber ich glaube, so wie es aussehen hat und wie es sich anhört, hat er jetzt auch wieder gut trainieren können. Deswegen glaube ich, dass er da schon einen Topfahren anreisen wird. Was ganz interessant ist, so wie es aussah, hat er sich, glaube ich, wieder separiert, komplett von der Familie und war irgendwie alleine in seiner Hütte und hat da trainiert. Weil er eben Angst hatte, dass er wieder krank wird. Und so ein bisschen wie Corona-Isolation. Auch wenn jetzt das gar nicht mehr so das Thema ist, aber normal krank werden oder eine Grippe zu bekommen, habe ich auch dieses Jahr gespürt, das ist auch nicht so witzig.
Ja, oder es ist vielleicht doch auch so ein psychisches Ding.
Ja, ja sicher. Also wenn man sich so separiert, das ist ja für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Das kannst du nicht.
Nein, das habe ich mir geschworen, werde ich nie wieder machen. Also letztes Jahr war ich zwar auch mit meiner Freundin zusammen dann in der Isolation vor den Spielen, aber also so ein Schwachsinn mache ich nicht mehr, dass ich mich da von anderen Leuten abkapsel.
Ich glaube aber trotzdem, dass die WM sogar so spannend werden könnte wie schon lange nicht mehr. Also wie gesagt, man weiß ja nicht, was beim Rieber abgeht. Mal sehen, wie krass Johannes Lampert da noch drauf ist, aber da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Juli ist eh in einer super Form und Finzi. Du mit Sicherheit auch.
Ja, natürlich. Also es ist ein bisschen schwierig, jetzt das vorherzusagen bei den ganzen Athleten, weil es ist besser, jetzt alle Weltcups zu machen und das waren jetzt so viele Rennen, das ist auch nicht einfach, da die Form weiter mitzunehmen. Manche sind dann vielleicht auch ein bisschen platt. Oder bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt eigentlich wieder richtig gut trainiert. Habe halt jetzt noch so ein bisschen in meinen Nebenhöhlen hängen. Aber normalerweise mit dem Training, das ich jetzt gemacht habe, da kann ich eigentlich schon zuversichtlich sein, dass es schon hinhauen sollte. Da muss nur noch der Sprung auf der Schanze klappen, dann geht sich schon was aus, aber was dann am Tag X ist, bei so einer WM ist dann immer doch nochmal schwieriger. Ein Tag und da muss es halt dann eben passen.
Sehr gut, aber Coco, du sagst es, wenn wir jetzt auch mal über die NOCO hinausschauen, glaube ich auch sonst, dass die WM relativ spannend werden könnte, weil Skispringen, man weiß eh nicht, was passieren wird, beziehungsweise bei den Frauen vielleicht noch eher, aber ich glaube, der große Pinkelnick-Althaus-Showdown wird ein Spektakel, sofern er stattfindet. Bei den Männern keine Ahnung, was da passieren soll. Und im Langlauf schon auch, muss man sagen, zumindest bei den Frauen. Ich meine, seit Therese Johaug jetzt nicht mehr dabei ist, es gab 9 verschiedene Weltcup-Siegerinnen diesen Winter. Das könnte schon auch interessant werden, was da passiert. Kann daher nicht. Würde auf jeden Fall motiviert sein.
Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Damenstaffel im Langlauf.
Ja, ich...
Mal sehen.
Ich freue mich auch auf die Langlaufrennen. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Klar, ein Kläbo, glaube ich, wird nicht zu schlagen sein. Und ja, wir haben schon auch schon ein bisschen diskutiert, also meine Freundin und ich, wie viele Rennen er wohl gewinnt. Aber... Sonst dahinter wird's echt schwieriger.
Was sagst du? Auch mal andersrum gefragt, was glaubst du, welches Rennen gewinnt er nicht?
Also ich glaube, am ehesten gewinnt er nicht den Einzelstart.
Echt?
Mhm. Auch wenn es Skating ist, aber ich glaube, die anderen Rennen wird er alle gewinnen.
Was ist denn der Fuchsgar eigentlich für eine Technik
klassisch
dieses Jahr? Klassisch?
Mhm.
Okay.
Bei der WM sind die Distanzen alle noch wie vorher. Das haben sie nicht mitgeändert. Das macht keinen Sinn, aber haben sie noch alt gelassen.
Stimmt. Aber 50 klassisch, etwas für Feinschmecker.
Mhm. Ivo Niskanen ist jetzt schon heiß.
Ja. Sehr gut. Langlauf auch, wird auch wieder Zeit. Das war jetzt auch doof, dass das so entzerrt war jetzt, oder? Mit Langpause und dann Toblach und dann wieder Langpause.
Ja, irgendwie, ich verstehe gar nicht so richtig, was sich die FIS gedacht hat bei dem Plan, wo sie den erstellt haben. Also klar, im Langlauf ist sehr, sehr schwierig, weil dann die Planungen der Sportler halt, die Trainingsplanungen dann, die können nicht alle Weltcups starten. Sie haben halt ihre Highlights, setzen ihre Highlights und dann trainieren sie dann lieber nochmal, bevor sie da nochmal x Weltcups machen. Vielleicht haben sie deswegen sich gedacht, ja okay, im Vorfeld zur WM nehmen wir ein bisschen raus.
Ja, aber andersrum habe ich jetzt nicht verstanden, die FIS-Planung. Mit Rasnov dann da das Superteam auch zu machen und so. Also weil das da viele auslassen werden, also es ist Rasnov und also nichts gegen Rasnov, aber es ist eine der kleineren Chancen und es ist wirklich direkt vor der Weltmeisterschaft.
Aber
habe ich nicht ganz verstanden.
Also
warum
Leute,
man dann das, da Superteam auch noch macht.
Das fragen wir uns doch generell bei der FIS, was sie dieses Jahr wieder geplant hat, auch die Alpinen, dass die jetzt gleich nach der WM schon wieder nach Amerika rüberfliegen.
Ja.
Also, ist ja leider keine Überraschung mehr.
Ja, schwierig. Das mit Rasnov, da muss ich sagen, als Skispringer, das ist eine kleine Schanze. Nächste Woche ist Normalschanze, der Wettbewerb. Und als Skispringer ist es ja nicht so, dass man da jetzt nach so Wettkämpfen irgendwie kaputt ist. Also klar, man ist dann auch leer irgendwie vom Kopf, von der Anspannung. Aber von der körperlichen Anstrengung her ist das ja nicht zum Vergleichen mit einem Langlaufrennen oder auch mit einem alpinen Rennen.
Aber warum lassen dann so viele aus? Also ich glaube, aus der Gesamtweltcup Top 15 waren 4 dabei.
Es haben extrem viele auslassen, aber ja, für mich macht es nur Sinn, wenn man sagt, okay, man tut sich die Reise nicht an und dann ist die Chance schon noch ein bisschen windanfällig, dann kann es halt schon sein, dass man da hinfährt und dann zweimal schlechten Wind hat im Worst Case und dann umsonst da sich die Reise auf, ja, dass sich die Reise angetan hat. Und die Skispringer haben ja so viele Weltcups, also da kann man schon mal ein Wochenende auslassen.
Das stimmt. Finden Sie gute Anreise nach Planitz am Morgen? Wir hoffen, wir hören viel von dir. Vielleicht kannst du sie auch ein bisschen rumführen. Ich weiß nämlich nicht, was in Planitz außer Schanze überhaupt so ist. Ich war da noch nie.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Sehr gut. Und natürlich hoffen wir, hören wir uns nochmal? Ich weiß schon wieder.
Nee, Samstag geht's los.
Nein, Samstag geht's los.
Samstag geht's los.
Fingers crossed.
Ja,
jetzt schon.
Ganz viel Glück.
Danke.
Und wir hören uns auch nächste Woche wieder. Coco, habe ich irgendwas vergessen?
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an team@shehappens.de oder schreibt uns auf Instagram she.happens. Und ich glaube, jetzt ist auch schon spät, 11:15. Finzi muss morgen los und wahrscheinlich noch fertig packen.
Ja.
Dem fallen schon fast die Äuglein zu.
Das kann ich morgen auch kurz vor der Abfahrt machen. Ist eigentlich so mein Standard.
Hast du irgendwas im Verdacht, wo du dir jetzt schon Gedanken machst, dass du es vielleicht vergessen wirst?
Nee. Ist auch nicht so tragisch. Meine Family kommt noch. Also
ja, dann.
Ich da kein schlechtes Gewissen haben.
Na dann, gute Reise. Wir hören uns auf der anderen Seite quasi. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao.